Er unterzeichnet ein Dekret nach dem anderen.
That's a big one.
Der Republikaner Donald Trump ist keine zwei Monate im Amt und baut den Staat um.
A lot of big ones, huh?
Und viele fragen sich, wo sind eigentlich die Demokraten?
Ich sehe uns manchmal ein bisschen wie Erdmenschen.
Das sagt eine Demokratin, Nicole Groß.
Dass es immer wieder welche gibt, die halt den Kopf ein bisschen in die Luft strecken und um sich gucken und schauen, leben wir noch, gibt's uns noch, was sollen wir machen?
Die Frage ist ja, gucken die Demokraten gerade nur wie verschreckte Erdmännchen mal kurz aus dem Bau und tauchen dann aber wieder in die Gänge ab? Oder passiert da auch was? Und warum scheint es auch in der amerikanischen Bevölkerung bisher wenig Protest gegen die Politik ihres Präsidenten zu geben? Das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Jeden Tag ein aktuelles Thema mit persönlichen Eindrücken und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Dienstag, der 4. März 2025. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem keine neue Maßnahme von US-Präsident Donald Trump verkündet wird. Erst heute Nacht kam die Meldung, die USA stoppen bis auf Weiteres die Militärhilfe für die Ukraine.
Ich habe kein Handy mehr im Schlafzimmer, weil ich einfach nicht mehr schlafen würde. Ich schlafe eh schon schlecht wegen der Politik der USA und ja.
Das sagt Nicole Groß.
Ich bin Communications Coordinator bei den Democrats Abroad Deutschland. Mit knapp 15.000 Mitgliedern bin ich unter anderem dafür zuständig, dass wir hier in Deutschland unsere US-Amerikaner mobilisieren, dass sie eben tatsächlich gegen Trump sich aufstellen und einen Widerstand leisten zurzeit.
Stumpft man bei den ganzen Nachrichten aus den USA irgendwann ab oder regt man sich jedes Mal wieder auf?
Es ist jeden Morgen aufs Neue, dass man sich ärgert, dass man wütend ist, dass man die Welt nicht mehr versteht.
Das letzte Mal habe ich mit Nicole Anfang November letzten Jahres gesprochen, am Tag nach der Präsidentschaftswahl in den USA. Damals war sie im Schockzustand, weil sie hatte nicht damit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Wie sieht's jetzt aus? Immer noch Schock oder geht's doch auch irgendwie auch bei den Demokraten voran?
Ich glaube, jeder Einzelne ist bei uns noch im Schock. Wir haben befürchtet, dass Trump sich genauso aufstellt, wie er jetzt macht. Wir arbeiten alle. Es ist aber tatsächlich so, kann ich nachvollziehen, dass es nicht besonders medienwirksam ist, dass wir jeden Tag zum Beispiel unser Anhänger dazu auffordern, ihre Repräsentanten, Hausabgeordnete anzurufen oder ihre Senatorin, weil sie müssen das auch spüren. Das ist jetzt das, was wir machen müssen. Ich persönlich gebe dir aber schon recht, dass die Partei momentan ein wenig kopflos wirkt. Wir fangen uns, wir halten zusammen, aber es fühlt sich ein bisschen führungslos momentan an. Und das geht natürlich so nicht weiter.
Ja, weil das ist schon ja den Eindruck, den man in Deutschland hat, dass die Demokraten gerade sehr, sehr still sind, dass da irgendwie nicht viel kommt. Das heißt, da würdest du schon sagen, die Wahrnehmung teilst du schon auch.
Die Wahrnehmung teile ich persönlich auch. Also ich sehe natürlich auch einzelne Politiker, die sich trauen, aber man hat tatsächlich das Gefühl, man möchte den Kopf nicht zu weit rausstrecken, weil man weiß, dass der Trump um sich schlägt. Und man muss auch dazu sagen, unser System greift momentan nicht, wie es soll. Es gibt ja eigentlich eine Trennung von den Kompetenzen. Es gibt eigentlich eine gegenseitige Kontrolle, die einfach nicht greift. Vieles, was Trump momentan macht oder meint, machen zu können, darf er gar nicht laut Gesetz. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Aber wenn unser Kongress, was auch in republikanischer Hand ist, nicht sagt, hey, das ist unser Job, sondern einfach nickt und alles mitmacht, dann greift das System nicht, wie es soll. Und dann stehen wir wirklich vor einem Scherbenhaufen.
Und gerade da müsste man aber dann ja eigentlich denken, boah, da ist doch jetzt die Zeit der Demokraten, da laut zu werden und genau darauf hinzuweisen, oder?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich aber auch ein Thema, dass es momentan so viel ist, dass man nicht unbedingt weiß, wo muss man anpacken. Dieses Flood the Zone. Flood the Zone was shit. Ja, das hat funktioniert.
Musst du kurz erklären, was bedeutet Flood the Zone?
Flood the Zone ist etwas, was einer der schlimmsten Menschen der Welt, Steve Bannon, als Strategie für die Republikanische Partei ernannt hat vor, ich glaube, so 10, 12 Jahren. Und zwar ist das, man überschüttet die andere Seite einfach, damit sie überwältigt sind, damit sie nicht mehr weiter wissen. Man überflutet uns, dass wir nach Luft schnappen müssen und dann weiß man gar nicht, wo man anpacken soll.
Und was machen die Demokraten aber dann jetzt? Also wenn man sagt, okay, man ist überflutet, man ist überfordert, aber trotzdem sind die Demokraten ja eine große, eine traditionelle Partei, die sich irgendwie eine Strategie überlegen müssen, oder? Was passiert da gerade? Ist man sich am Sammeln und am Überlegen, okay, wie können wir dieser Flut begegnen?
Es gibt viele Klagen, die laufen. Natürlich ist es dann die Frage, wenn der Präsident alle Klagen und Gerichtsentscheidungen ignoriert, was das bringt. Ja? Aber es gibt viele Klagen, es gibt viele Staaten unter demokratischen Governors, die aufstehen, die sich um ihre eigenen Menschen jetzt kümmern, die gucken, dass die ihre Gelder irgendwo herkriegen. Und wir als Demokraten haben jetzt neue Leadership gefunden.
Die haben einen neuen Vorsitzenden gewählt, ne, Anfang des Jahres.
Genau. Und was wir auch haben, sind eben nach wie vor Chuck Schumer und Hakeem Jeffries in dem Repräsentantenhaus. Wir haben laute, wichtige Stimmen. Und was ich jetzt hoffe und wovon ich schwer ausgehe, ist, dass eben die Zeit von den Schuldzuweisungen vorbei ist. Natürlich nach der Wahl haben die Progressiven gesagt, wir waren nicht mutig genug. Die Moderaten haben gesagt, wir waren zu progressiv. Letztendlich müssen wir unseren Job aber trotzdem machen. Und eben leider ist es so, dass ich an unser System geglaubt habe. Ich habe wirklich geglaubt, das System wird so greifen, wie es greifen soll. Und wenn die Republikaner eben ihre eigene Macht alles aus der Hand geben an den Präsidenten, wenn sie sagen, ich sitze zwar im Kongress und ich entscheide, wo die Gelder dieses Landes hinfließen, aber Trump sagt das, ja, dann machen wir das halt so. Dann ist es schwer, wenn wir eben die Partei sind, die momentan gar keine Macht in diesem Sinne hat.
Sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat haben die Republikaner im Moment ja die Mehrheit. Das heißt, beide Kammern des Parlaments sind in republikanischer Hand. Heute Nacht will Trump eine Rede vor den beiden Kammern halten. Da geht es um seine Vision für die Zukunft des Landes. Aber können die Demokraten dem gerade wirklich so wenig entgegensetzen? Und was ist eigentlich mit Protest aus der amerikanischen Bevölkerung heraus? Darüber spreche ich mit ihr.
Mein Name ist Laura von Daniels. Ich bin Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Das ist der größte deutsche Think Tank zu Außen-, Sicherheits- und auch wirtschaftspolitischen Themen.
Würde Laura zustimmen, dass die Demokratische Partei gerade ziemlich still ist und irgendwie in einer Findungsphase? Oder wie nimmt sie die Partei von außen wahr?
Genau so. Ich würde auch sagen, das ist eine Phase der Selbstfindung, auch der Restrukturierung. Die Partei muss sich neu aufstellen. Sie muss neue Führungsfiguren finden und irgendwann dann perspektivisch natürlich auch eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl. Aber in den USA wird in 2 Jahren wieder gewählt, zum Kongress gewählt. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Bis dahin gehe ich davon aus, dass die Partei relativ ruhig sein wird und in einem Selbstfindungsprozess auch verharren wird und dann erstmal wieder in die Wahlkampagne reingehen muss, wenn dann eben diese Zwischenwahlen anstehen in 2 Jahren.
Jetzt sind natürlich 2 Jahre eine relativ lange Zeit, ne? Wenn man sich anguckt, was Donald Trump in den ersten Wochen seiner neuen Amtszeit schon alles macht und den Staat im Grunde genommen ja auch umbaut. Ist es richtig, dass die Demokraten da sagen, ja, sie können halt gerade auch eh nicht viel machen, weil beide Kammern des Parlaments sind halt in republikanischer Hand. Donald Trump erlässt ein Dekret nach dem anderen. Wir können gerade auch gar nicht so viel machen. Oder ist das nur eine Ausrede?
Ich glaube nicht, dass es eine Ausrede ist, aber es ist irgendwie auch ein Zeugnis einer gewissen Mutlosigkeit oder Ratlosigkeit, das würde ich schon sagen. Denn von dieser passiven Einstellung und diesem Abwarten kann eben ein Wiederaufbau ausgehen. Es kann aber auch dann so sein, dass sie jegliche politischen Chancen auf eine Rückkehr zu einer Mehrheit im Kongress oder geschweige denn auf die Präsidentschaft damit verspielen, dass sie so passiv sind. Niemand weiß da so richtig die Antwort darauf.
Wie sieht's denn in der Bevölkerung gerade aus? Also wenn man von Deutschland draufblickt, ne, hat man ja schon irgendwie das Gefühl, es passiert so an Protesten wenig. Also nach Trumps erstem Amtsantritt 2017 hat es ja riesige Proteste gegeben, große Demonstrationen. Viele Menschen sind da wirklich auf die Straße gegangen. Davon ist ja bisher in der Dimension gar nichts zu sehen, oder?
Es gab damals zu Beginn seiner ersten Amtszeit direkt einen March on Washington, vor allen Dingen von Frauen. Man erinnert sich damals mit diesen pinken Mützen, die da aufgetreten sind und wirklich ja die Protestbewegung ins Rollen gebracht haben. Über die Amtszeit von Donald Trump ist dann auch die Black Lives Matter-Bewegung sehr stark geworden. Auch andere zivilgesellschaftliche Bewegungen sind da in der Opposition immer stärker geworden. Und da gibt es, denke ich, auch immer noch ein gewisses Fundament, auch Organisationsstrukturen.
Aber wenn du sagst, dieses Potenzial ist eigentlich da, die Strukturen auch, das hat man damals gesehen. Warum sieht man jetzt gerade nichts Größeres?
Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, denke ich. Einerseits sind die Leute auch überwältigt von den vielen Maßnahmen und Aktionen Trumps, seitdem er ins Amt gekommen ist. Da wird ja auch der Staat substanziell abgebaut. Ja? Also da werden Arbeitsplätze gestrichen, Leute vor die Tür gesetzt, wenn man sich nun mal den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe anschaut, wo tausende Regierungsbeamte vor die Tür gesetzt werden. Ja? Das setzt Menschen unter Druck und das soll es wohl auch. Das ist ja genau, kann man schon so sagen, die Strategie Trumps, die politischen Gegner unter Druck zu setzen. Hinzu kommt, dass viele Leute immer noch unter Inflation und ja, und anderen widrigen wirtschaftlichen Umständen leiden und in so einer Situation, in der die eigene Existenz bedroht ist, durch steigende Preise, durch steigende Mietpreise, da ist die Frage, wie viel Kapazität hat man da noch frei, um wirklich für politische Oppositionsarbeit auf die Straße zu gehen?
Kann es auch daran liegen, dass man die konkreten Auswirkungen von Trumps Politik jetzt vielleicht noch nicht so spürt? Also er macht zwar gerade ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit, aber dass es dann natürlich auch zum Teil wirklich ein bisschen braucht, bis das dann für viele Menschen überhaupt greifbar wird, wenn man jetzt nicht gerade davon betroffen ist, dass man seinen Job verloren hat, ne? Aber dass das wirklich auch in manchen Bereichen einfach ein bisschen dauert, bis man überhaupt so eine Wut, sage ich mal, entwickelt.
Das ist sicherlich auch ein Faktor. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, wenn Donald Trump radikale Maßnahmen in der Handelspolitik ergreift und Zölle erlässt gegen Kanada, Mexiko, China, demnächst wahrscheinlich auch gegen die Europäische Union, dann hat das in der Folge die Wirkung, dass die Konsumentenpreise in den USA steigen und das werden die Leute spüren. Und dann wächst sicherlich auch der Unmut. Genauso, wenn er die Finanzmärkte verunsichert und es plötzlich irgendwie einen Fall bei wichtigen Aktienkursen gibt, ja, dann denke ich, muss man davon ausgehen, dass es eine Reaktion gibt. Und das wird auch der Fall sein, wenn er jetzt tatsächlich das umsetzt, was er angedroht hat im Bereich Gesundheitsversorgung und sowieso schon gering ausgeprägten US-Sozialstaat, da nochmal Kürzungen vorzunehmen. Ich denke schon, dass das die Leute auch in die Opposition wieder treiben wird.
Dann kann man aber schon gerade sagen, dass so diese Strategie von Trump, ne, diese Flood the Zone, dass man ganz, ganz viel auf einmal machen soll, um die Leute zu überfordern, eigentlich mit Blick auf die Partei und auch auf die Bevölkerung gerade ganz gut funktioniert, ne, aus seiner Sicht.
Ich denke, das muss man schon sehen, dass das kurzfristig im Moment von Erfolg gekrönt ist. Diese Verunsicherung der Opposition, auch das Beeindrucken der eigenen Anhängerschaft. Aber ob das mittel- und langfristig für ihn aufgeht, dieses Konzept, da ist noch ein Fragezeichen dahinter.
Wenn die Demokraten gerade in einer Selbstfindungsphase sind, die Bevölkerung auch noch nicht so wirklich gerade auf die Straße geht, die Republikaner alle hinter Trump stehen, fast alle, von wem kann denn dann überhaupt noch Widerstand auch kommen?
Von überall, glaube ich. Vor allen Dingen von einer jungen Generation, die vielleicht da nochmal gegen protestieren wird, dass viele der Maßnahmen, die Trump da vorhat, sie negativ betreffen wird. Ich glaube, es kann aus den Universitäten kommen. Es gibt auch immer noch starke zivilgesellschaftliche Organisationen in den USA. Es gibt die Anwältinnen und Anwälte, die gegen die Maßnahmen der Trump-Regierung vor Gericht ziehen. Das muss alles zusammenkommen, das ist klar. Und auch die Demokratische Partei muss sich eben neu formieren, um eine Plattform zu bieten, nur wenn das passiert, kann man wahrscheinlich mit vereinter Kraft Trump etwas entgegensetzen.
Die neuesten Umfragen zu Trump zeigen übrigens, seine Zustimmungswerte, die sind seit Amtsantritt zwar leicht gesunken, aber sie sind immer noch besser als zum gleichen Zeitpunkt während seiner ersten Amtszeit. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Demokratische Partei schauen, also wie die sich gerade neu formiert. Es gab ja im Zuge der US-Wahl BeobachterInnen, die gesagt haben, die Partei habe zu sehr auf woke Themen gesetzt, sei zu liberal aufgetreten und habe halt Themen in den Vordergrund gerückt, die nicht alle Menschen interessiert hätten. Beispielsweise die Rechte von LGBTQ-Personen oder das Thema Abtreibung. Sieht Nicole Groß von den Democrats Abroad da jetzt einen Shift in der Partei, also dass die sich thematisch nochmal anders aufstellt?
Ich sehe den Shift. Ich sehe, dass wir uns hinterfragen. Aber klar, wir haben uns zu den Trans-Leuten gestellt. Die haben Rechte, die haben ein Recht zu existieren, die haben ein Recht, menschlich behandelt zu werden. Und wenn solche Leute immer wieder von der anderen Seite angegriffen werden, aktiv im Leben angegriffen werden, dann müssen wir uns dagegen stellen. Und klar, dann wird uns vorgeworfen, dass wir zu woke sind oder dass das der Grund ist, wieso wir jetzt nicht erfolgreich waren. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Republikaner es geschafft haben, Leute damit zu mobilisieren. Aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt damit unsere potenzielle Wählerschaft verloren haben.
Und gleichzeitig muss man dann aber natürlich gucken, dass man ja wieder Wählerinnen und Wähler mobilisiert, andere auch, ne? Also Wähler zu verlieren ist ja das eine, aber dann auch andere Wähler, denen das Gefühl zu geben, wir sehen eure Probleme. Das hat ja dann offensichtlich nicht so richtig geklappt. Siehst du das, dass die Demokraten da aber schon einen Plan haben?
Gut, ich glaube, dass wir damals schon einen Plan hatten. Aber wenn der Alltag besonders mühsam ist, wenn man nicht weiß, wie soll man seine Miete bezahlen, wie soll man sein Lebensmittel bezahlen, dass man da vielleicht nicht über die größeren Themen wie Demokratie stärken oder sowas nachdenkt, das muss uns auch klar sein. Aber es wurde schon immer anders gemessen. Die Republikaner können blockieren, sie können sagen, die lösen alle Probleme am ersten Tag, wie der Trump sagt, die brauchen keinen Plan aufstellen. Aber dann fragt man die Demokraten, okay, jetzt im Detail, wie habt ihr das genau vor? Ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, ein besseres Leben für die US-Amerikaner zu schaffen. Aber wir müssen natürlich an unserem Messaging arbeiten, da sind wir auch dran. Und wir müssen den Leuten zeigen, was wir für sie machen können. Und nicht nur immer sagen, wir blockieren, wie die Republikaner machen. Man muss natürlich davon ausgehen, dass es Amerikanern, also den Durchschnittsamerikaner, dem wird schlechter gehen jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten 2 Jahren. Wir müssen denen aufzeigen, dass wir eine Partei der Möglichkeiten sind, eine Partei der Zukunft, dass wir nicht alles verbieten, dass wir eigentlich die Partei der Freiheit sind.
Und bis wann, glaubst du, wird das passieren? Wann werden die Demokraten auch in der Wahrnehmung wieder lauter sein? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen?
Ich glaube, es passiert, sobald jeder das spürt. Man stellt sich vielleicht wirklich aktiv auf, wenn man, wie ich, Freunde habe, die ihren Job gekündigt bekamen, die jahrelang Beamten sind, Parteilose eigentlich Beamten sind, die jetzt plötzlich mit Ende 40 gucken müssen, was sie mit dem Rest des Lebens machen. Ja, wenn es Familien gibt, die das eben nicht mehr schaffen, ihre Rechnungen zu begleichen. Jeder von uns, also ich lehne mich da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde sagen, jeder Amerikaner unter uns hat schon das persönlich spüren müssen, was der Trump hier durchführt.
Wenn wir zum Schluss nochmal auf dieses Erdmännchen-Bild zurückkommen. Nicole Groß hat die Demokratische Partei ja mit Erdmännchen verglichen, die den Kopf mal so aus dem Tunnel rausstrecken, sich umgucken und gerade fragen, sind wir eigentlich noch da? Und dass es auch manche gibt, die sich dann doch auch wieder in den Tunnel gerade zurückziehen. Und da sagt Nicole,
wir müssen Kraft voneinander gewinnen. Nicht jeder wird immer genug Kraft haben, in die Sonne den Kopf herauszustrecken. Aber wir müssen uns allen gegenseitig Kraft geben, dass wir aus den Tunneln hervorkommen und unsere Arbeit leisten. Wir können nicht nur in der Sonne liegen, das wissen wir. Es gibt für uns auch ganz wenig Sonne zurzeit für uns Demokraten-Erdmenschen. Aber im Tunnel sich verkriechen geht auch nicht.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Justus Wolters, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Empfehlt den Podcast gern, teilt die Folge mit anderen, die auch vielleicht gern hören möchten. Abonniert den Kanal, ihr wisst, was zu tun ist. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.